Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast. Was vor nicht allzu langer Zeit noch ein Grund war, schief angeschaut zu werden, ist heute zum Glück schon fast Normalität geworden. Wer sich vegan ernährt oder sogar sein komplettes Leben versucht, vegan zu gestalten, ist zwar noch in der Minderheit, aber schon lange kein Exot mehr. Nach Angaben des Deutschen Vegetarierbundes ernähren sich heute inzwischen rund 900.000 Deutsche vegan. Tendenz steigend. Und es gibt viele gute Gründe, sich vegan zu ernähren. Ethische, gesundheitliche und natürlich auch ökologische. Der Respekt vor dem Lebewesen, der sich eben nicht mit Massentierhaltung und der oft qualvollen Ausbeutung des Tieres vereinbaren lässt. Der Wunsch, mit einer pflanzlichen, vollwertigen Ernährung typischen Zivilisationskrankheiten und Übergewicht vorzubeugen. Und natürlich auch der Effekt, dass eine vegane Lebensweise dazu beiträgt, den eigenen CO2-Abdruck klein zu halten und man damit also auch etwas für den Klimaschutz tut. In dieser Ausgabe sprechen wir wieder mit dem renommierten Ernährungsmediziner Professor Dr. Andreas Michalsen, Chefarzt am Berliner Immanuel-Krankenhaus und Professor für Naturmedizin an der Charité, über gesundheitliche Aspekte der rein pflanzlichen Ernährung. Denn noch immer gibt es hinsichtlich der veganen Ernährung viele Vorurteile und viele Fragen. Fragen, die ich jetzt mit Professor Michalsen bespreche. Wie immer zeichnen wir dieses Gespräch in seinem Büro im Immanuel-Krankenhaus auf.
Dann sage ich nochmal herzlich willkommen und hallo.
Ja, hallo, ich freue mich wieder.
Und wir sprechen über vegane Ernährung und ganz gerne erstmal mit einem Blick zurück. Vegetarisch, vegan, das sind ja richtig gehende Bewegungen. Könnten Sie das sozusagen historisch mal so ein bisschen einordnen?
Ja, auf jeden Fall. Das mache ich sehr gerne, weil das sehr spannend ist. Natürlich gibt es in der Weltgeschichte schon immer vegetarische Bewegungen. Bei den griechischen Philosophen zum Beispiel war das ein ganz großes Thema, also Tieren kein Leid zuzufügen. Aber für unser Podcast ist es natürlich besonders spannend, weil die Gründung der Reformhäuser ist ja geknüpft an die sogenannte Lebensreformbewegung. Und das war eine Bewegung, die hatten mit Sorge die Industrialisierung betrachtet, die Moderne, die Arbeitsbedingungen in diesen neuen Stahlfabriken, also wirklich auch Missstände, die da offensichtlich immer mehr sich verbreiteten. Und als Gegenentwurf haben die gesagt, zurück zur Natur, nicht nur bei der Ernährung, also die sind dann, da ist auch das FKK entstanden, die Freikörperkultur oder letztlich auch sowas wie die Bauhausarchitektur ist eine Spätfolge, also Licht sollte wieder rein. Naja, und das Ganze spielt sich so 1870, also nach dem Krieg 1871, so bis 1900 ab. Also da gründen sich die Reformhäuser, der Deutsche Vegetarierbund und Künstler und Literaten wie Hermann Hesse fangen dann wenig später an auf dem Monte Verita nackt rumzuspringen. Stimmt, und sich nur von Früchten zu ernähren. Also das war so dieses Ideal da.
Ja, Hermann Hesse war auch Vegetarier.
Ja.
Überzeugter, ja. Und dieses Vegan, ab wann ist denn dieser Begriff eigentlich sozusagen aufgepoppt, um es mal neudeutsch zu sagen?
Ja, vegan, also es gab immer schon dann ab den 40er, 50er Jahren gab es Ärzte oder auch Wissenschaftler, Bircher Benner zum Beispiel. Bircher Benner hat ja auch den Namen des Müslis, des Bircher Müslis gestiftet.
Wollte gerade fragen, das ist tatsächlich genau. Das berühmte Bircher Müsli.
Genau, und die haben dann schon so angefangen zu unterteilen, also in Lacto-Vegetarier, also Vegetarier, die auch Milch oder Milchprodukte zu sich nehmen, Fruktaner, also Menschen, die nur das essen, was alleine von den Bäumen oder von den Büschen fällt, und Veganer, also das Ganze ist schon auch viele Jahrzehnte her, diese Terminologie, diese Bezeichnung, aber natürlich so richtig in unser Bewusstsein ist es eigentlich erst so seit 10, 20 Jahren gekommen.
Und vegan, frage ich Sie mal, Sie leben nicht vegan, Sie sind Vegetarier?
Ich bin Teilzeit-Veganer und 100% Lacto-Vegetarier, also ich ernähre mich seit 15, 17 Jahren ausschließlich vegetarisch, also kein Fleisch, kein Fisch, auch keine Eier. Das ist im Prinzip so die asiatische Tradition. die indische Tradition, wo die Kuh heilig ist in Indien und wo man sagt, wenn man die gut behandelt, dann ist sie quasi ein Teil der Familie und dann kann man deren Milch und die entstehenden Milchprodukte verzehren. Das ist natürlich auch für mich jetzt natürlich so langsam eine Frage, weil die Milch und Milchproduktion sich stark verändert hat und insofern bin ich schon auch an den meisten Tagen vegan unterwegs, aber eben nicht ganz radikal.
Tatsächlich, mittlerweile ist es ja schon, ich sage einfach mal, hip geworden auch. Ne? Vegan zu leben ist ein Lifestyle, war aber am Anfang, hatte ich das Gefühl, sehr ideologisch geprägt. Und es gab bei Vegetariern weniger Ablehnung, bei Vegan, das wurde, ja, ich weiß nicht, ob Sie das auch so empfunden haben, am Anfang auch so, ja, in die Ecke, das sind ja die Radikalen, die Spinnerten. Ja. Das ist ja nicht nur das Essen, sondern das betrifft ja auch die Kosmetik, die Kleidung und so weiter. Haben Sie da Berührungsängste gehabt oder wie war das?
Also sagen wir, ich habe da auf jeden Fall auch Negatives erlebt und fand diesen Begriff Veganer oder übrigens auch Vegetarier, ich finde den Begriff nicht gut, weil es ist besser zu sagen, man ernährt sich vegetarisch oder man ernährt sich vegan, aber nicht, dass man denkt, dass das gleich die Hauptbeschäftigung im Leben ist, sich nur noch um seine Ernährung zu kümmern. Und genau dieses Missionarische, das war sicherlich ein Problem bei dieser veganen Bewegung. Und das sind zwei Faktoren, glaube ich, ungünstig zusammengekommen. Zum einen, dass die Menschen, die sich dann dafür entschieden haben oder auch heute entscheiden, oft ganz hehre Motive, ethische Motive, Klimawandel, Tierwohl und so. Die sind dann schon missionarisch unterwegs, was es dann ein Stück weit in der Kommunikation unangenehm macht. Weil keiner möchte dauernd irgendwie beschimpft werden oder einen Vorwurf kriegen, wenn er dann mal in eine Wurstsemmel beißt. Also ich denke aber, das hat sich jetzt wirklich gebessert. Und früher war es halt so, das weiß ich auch selber, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt hat, dann fiel man auf. Wenn man irgendwo eingeladen war zum Essen und man hat gesagt, man isst kein Fleisch, dann war das sofort die Runde im Gespräch, ob man wollte oder nicht. Und das hat sich jetzt doch, denke ich, sehr entspannt, weil man kriegt in jedem Restaurant was zu essen vegan. Und man muss jetzt nicht gleich allen die Welt erklären, wenn man sagt, man isst kein Fleisch. Und ich glaube, das hat auch den Menschen, die sich vegan ernähren, sehr gut getan, sodass die jetzt auch lockerer werden.
Ja, wir haben uns alle ein bisschen lockerer gemacht, was das angeht. Und tatsächlich sprechen wir jetzt endlich mal über vegane Ernährung. Das ist natürlich eine Riesenfrage, aber könnten Sie das versuchen, relativ begrenzt zu beantworten, wie denn sich nun die gesunde, nährstoffreiche, vegane Ernährung zusammensetzt?
Ach, es ist schon irgendwie auch ganz einfach. Also letztlich heißt vegan, sich pflanzlich zu ernähren. Und es gibt ja viele Pflanzen und das ist ja bei fast allen Ernährungsformen der Welt, ist das ja auch immer die Basis gewesen. Gemüse, Brot, Hülsen, Früchte, Nüsse. Und wenn man sich jetzt vegan oder pflanzenbasiert ernährt, wie man heute auch sagt, plant-based, das ist so in Amerika ein ganz großer Begriff, ja, dann isst man halt nur noch das. Und die Auswahl dann der Lebensmittel, das ist eigentlich das Entscheidende. Ich glaube, wenn wir gleich über gesund oder ungesund sprechen, möchte ich voranstellen, man kann sich auch vegan sehr ungesund ernähren. Wenn man den ganzen Tag Nudeln mit Ketchup isst, ist das eine ungesunde Ernährung. Das heißt, an sich pflanzlich und dann sollte es abwechslungsreich, vollwertig sein. Also, dass man wirklich die Schätze der Natur umfänglich auch nutzt und nicht nur so eine ganz einseitige Ernährung praktiziert.
Ja, lustig, dass Sie genau die Nudeln mit dem Ketchup erwähnen oder wenn ich den ganzen Tag Kekse esse. Also vegan heißt nicht gleich gesünder leben. Und trotzdem die Frage, wie ist denn da die Studienlage? Da gibt es doch vermutlich schon Untersuchungen, Statistiken. Ich denke, Veganer werden sich per se mehr mit solchen Themen wie Gesundheit, gesunde Ernährung beschäftigen.
Ja.
Und ich würde mal denken, sind vermutlich im Schnitt dann auch gesünder oder stimmt das nicht?
Im Großen und Ganzen stimmt es schon. Also letztlich sind in fast allen Studien Menschen, die sich vegan ernähren, bezüglich ihrer Gesundheitswerte besser dran als Mischköstler oder sich sogar einseitig tierisch Ernährende. Aber man muss trotzdem auch da wiederum aufpassen. Es ist auch zum Beispiel so, dass wir feststellen von der Studienlage, dass die Menschen, die sich vegan ernährten in den 70er, 80er, 90er Jahren, die waren gar nicht so viel gesünder. Jetzt werden die sich vegan Ernährenden im Vergleich immer gesünder im Vergleich zu den Mischköstlern. Das liegt, glaube ich, auch an dem viel breiteren Nahrungsangebot, was heute ein Mensch vorfindet, der sagt, ich ernähre mich pflanzlich. Mhm. Wir müssen uns klar machen, vor 30, 40 Jahren, da gab es keine Avocados und Brokkoli und solche Dinge. Also es wird immer gesünder und insgesamt im Durchschnitt kann man sagen, dass sich vegan ernährende Menschen sind schlanker, sind gesünder und haben bessere medizinische Werte.
Und medizinische Werte heißt niedriger Blutdruck oder bessere Blutdruckwerte?
Genau, die Vorteile sind im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems. Also sie haben niedrigere Blutdruckwerte, sie haben niedrigere Blutfette, also sprich Cholesterin. Sie haben geringeres Risiko, eine Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 2, zu entwickeln und sie haben ein geringeres Risiko, entzündliche Erkrankungen zu entwickeln. Und vielleicht auch, glaube ich, schon ein großes Thema und sehr spannend ist, sie haben auch ein geringeres Risiko für Demenz.
Okay, das ist spannend und ich habe auch gelesen, dass angeblich bei Veganern bestimmte Krebsarten seltener vorkommen.
Bei den Zahlen muss man sagen, das ist immer sehr schwierig, weil es gibt viele Studien und Studien haben immer ihre Schwächen und ihre Macken, deswegen ist auch so, dass ich immer versuche, nicht zu sagen 27% Reduktion oder 12% Reduktion, weil das kann man so nicht sagen. Aber es ist schon so, dass man insgesamt ein reduziertes Krebsrisiko hat. Das ist wohl so im Bereich von 15-30%. Und das betrifft vor allem eben die Krebsformen im Magen-Darm-Trakt, was ja auch irgendwie Sinn macht,
ja, ne?
Also weil eben da, wo die verschiedenen Nährstoffe verdaut werden, da entstehen natürlich auch Schadstoffe und die sind in Fleisch und in Fleischprodukten, vor allem in Wurst, sind die einfach viel häufiger als in Pflanzen.
Mhm. Aber was eben auch nochmal genannt wurde, ist vielleicht auch ein Ansporn, Veganer sind tatsächlich auch schlanker im Durchschnitt, wie Sie gerade gesagt haben.
Sie sind schlanker und sie sind auch in der Regel einfach sportlicher und fitter. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht machen die mehr Sport, aber wenn man das versucht statistisch auszugleichen, bleiben sie insgesamt schlanker und fitter, auch wenn man es für die Bewegung neutralisiert statistisch.
Es bleibt trotzdem die Frage, oder was immer wieder diskutiert wird, kann sich jeder im Prinzip vegan ernähren? Und da möchte ich gerne mit Kindern anfangen, ja, weil das wird ja am heißesten diskutiert.
Also wichtig ist mir nochmal zu sagen, man kann sich auch vegan ernähren und natürlich ungesund ernähren.
Genau,
nicht nur, wenn man jetzt Nudeln und Ketchup oder Pommes nur isst. Man muss sich schon ein ganz klein bisschen mehr Überlegungen machen, wenn man sagt, jetzt ernähre ich mich vegan oder pflanzlich. Ich empfehle es trotzdem, weil nach meiner Meinung der Nutzen für die Gesundheit auch im späteren Leben, der ist immens. Aber ein ganz klein bisschen Planung und Umsicht braucht man und besonders bei Kindern, weil Kinder sind natürlich im Wachstum und da gibt es einfach einen Mehrbedarf an einzelnen Vitaminen, die natürlich vor allem in Pflanzen sind, aber nicht alle, und auch an Eiweiß. Sonst bin ich immer bei Eiweiß sehr zurückhaltend, sage, wir essen alle zu viel Eiweiß. Aber bei Kindern muss das schon geliefert werden. Und wenn man das macht, dann ist das eine sehr empfehlenswerte Ernährung, auch für Kinder. Und entsprechend die führende Fachgesellschaft auf der Welt, die American Dietitians Society, die sagt, Kinder, Jugendliche können ganz klar sich vegan, pflanzlich ernähren und können auch Vorteile dadurch haben. Es gibt ja durchaus auch Fachgesellschaften, die sich gegen eine vegane Ernährung bei Kindern und Jugendlichen positionieren, aber auch Fachgesellschaften wie eben die renommierte amerikanische, die sagt, das ist eine sehr gute Ernährung. Also meine Forschungsgruppe zusammen mit anderen Wissenschaftlern von anderen Universitäten, unter anderem auch Professor Keller, wir haben gerade eine Studie veröffentlicht und haben bei einer größeren Stichprobe uns mal alles angeschaut und berechnet. Also wie ernähren sich diese Familien und deren Kinder? Sind da Mängel festzustellen im Bereich Vitamin B12, Calcium und so weiter? Und es gab keinen Mangel. Also in der Tendenz hatten sie gesündere medizinische Werte als die sich mischköstlich ernährende Gruppe der Familien und Kindern. Also es gibt gar nicht so viele Studien in diesem Bereich und insofern ist diese Studie sehr wichtig, weil sie räumt auch jetzt da schon mal mit so einem Vorurteil auf. Und interessant war, dass die Familien und die Kinder, die sich vegan ernährten, die waren auch sorgfältig und achtsam. Die haben alle B12 supplementiert und dadurch hatten die sogar einen höheren Spiegel als die sich nicht vegan ernährenden.
Das heißt, man informiert sich wahrscheinlich auch sehr genau. Kein Mensch möchte ja seinen Kindern das Risiko aussetzen, dem Risiko aussetzen, dass da was fehlt.
Und wenn man halt bei diesen Risiken ist, dann finde ich, ist es immer wichtig, auch die anderen Risiken dazu ins Verhältnis zu setzen. Und wir erleben ja gerade, hier in Deutschland sieht man es auch immer mehr, wer mal im Sommer in einem Freibad ist in Deutschland, in Amerika ist es dramatisch, eine Übergewichtswelle bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, also bei 100.000 Kindern kann es sein, dass eine Familie nicht ganz aufpasst mal bei einem Vitamin, und wir haben auf der anderen Seite Tausende dann von Fällen später, von Diabetes, von Schlaganfällen, Herzinfarkt, dann ist die Relation für mich eindeutig für eine pflanzliche Ernährung.
Ich bin ja noch so aufgewachsen mit der täglichen Milch. Kinder müssen Milch trinken. Das ist also kein Problem, wenn Kinder von Anfang an, außer natürlich der Muttermilch, keine tierischen Eiweiße.
Milch hat natürlich ein paar gute Inhaltsstoffe, vor allem Calcium. Und da würde ich auch immer empfehlen, wenn Kinder vegan ernährt werden, sich ernähren und man hat Ersatzprodukte wie Mandelmilch oder Hafermilch, dann sollte man die kalziumergänzte Variante nehmen, dass man da wirklich auch nicht in einen Mangel läuft. Und ansonsten ist es ja so, die Kuhmilch, die wir trinken, das ist ja ein Getränk für Kälber, und wer mal, ich komme vom Bauernhof, ich weiß, wie schnell Kälber groß werden. Das ist nicht geeignet für Menschen, Kinder in dem Kontext. Es ist übrigens ganz interessant, dass man weiß, dass Kinder, die sehr viel Milch zu sich nehmen in der Kindheit, die werden größer, die werden länger.
Das hat so, bei mir nicht funktioniert.
Aber es ist schon so, wenn man uns vergleicht mit Bevölkerung, die wenig Milch zu sich nehmen, in Asien oder sowas, wir sind ja deutlich größer. Und das hängt eindeutig mit den Wachstumsfaktoren in der Milch zusammen. Und kann man sagen, ist ja toll, dann sind wir richtig groß. Aber Größe bringt leider auch ein erhöhtes Krebsrisiko mit sich. Weil Wachstumsfaktoren führen auch zu Wachstum an Stellen, wo man es nicht möchte. Und insofern brauchen wir diese Proteine und das Casein und alles, was da drin ist, in Milch nicht. Das macht eigentlich eher tendenziell Probleme. Und man muss eben nur schauen, dass das Gute, was in der Milch ist, Calcium oder B-Vitamine, da muss man dann schauen, dass man die sich an anderer Stelle zuführt.
Das heißt, würden Sie raten, dass, wenn man sich entscheidet, sein Kind vegan zu ernähren, dass man sich da auch gescheit beraten lässt?
Genau. Also ich würde immer empfehlen, da wirklich fachlichen Rat einmal einzuholen. Man denkt ja zwar immer selber, man weiß alles und man ist immer selber schlau, aber es ist nicht schlecht, da mal ein paar Tipps einzuholen. Und ich würde auch, da kommen wir ja vielleicht nochmal drauf, es gibt ein Vitamin, das Vitamin B12.
Genau, da wollte ich nochmal drauf zugucken.
Das sollte man, wenn man sich vegan ernährt, alle paar Jahre einfach mal im Blut bestimmen lassen. Also bei Kleinkindern braucht man es jetzt noch nicht, und die mögen es auch nicht, wenn sie gepiekst werden, aber dann vielleicht mal im Jugendalter.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu. Wie sieht es denn bei, ich hätte jetzt beinahe gesagt Problemgruppen, aber es sind ja keine Problemgruppen. Also wie sieht es zum Beispiel aus bei Schwangeren, bei Stillenden, bei Senioren, bei Menschen vielleicht mit gesundheitlichen Problemen? Gibt es irgendeine Gruppe, wo Sie sagen würden, da müsste man schauen, ob vegan eine gute Ernährung ist, oder sehen Sie da überhaupt keine Probleme?
Nein, für mich gibt es wirklich keine Einschränkung, eine vegane oder pflanzliche Ernährung zu empfehlen. Immer nur unter der Voraussetzung, dass man es vollwertig, abwechslungsreich gestalten soll. Und dann gibt es keine Gruppe, für die das nicht geeignet ist. Wie gesagt, es gibt 2-3 kritische Nährstoffe. Da muss man halt gucken, ob man dann da Tabletten oder irgendwas dazu einnimmt, vielleicht gerade auch in der Schwangerschaft.
Und wenn Sie jetzt von einem Sportler gefragt werden, sagen wir mal sogar von einem Leistungssportler, einem Profisportler, der sagt, ich brauche aber jeden Tag mein Eiweiß, ich brauche meine Proteine, schafft man das auch mit veganer Ernährung?
Also die Liste der veganen Top-Athleten ist wirklich sehr lang. Die ist so lang, dass ich mir immer die einzelnen... Carl Lewis zum Beispiel, der wirklich super...
Der Karl, der Sprinter Carl Lewis, der war Veganer.
Ja, oder Mike Tyson, der Boxer. Martina Navratilova, die Tennisspielerin. Oder jetzt der Formel 1 Champion Lewis Hamilton. Also wir haben in allen Kategorien des Sports, des Hochleistungssports, sich vegan ernährende Menschen.
Gut, dann ist das an dieser Stelle für immer beantwortet.
Also jeder, der sowas erzählt, dass man kein guter Sportler sein kann, da sage ich, okay, da soll sich bitte die Medaillenränge anschauen. Ja. Und dann ist das Thema erledigt. Ja.
Komisch, das wird so selten kommuniziert, finde ich, dass man so die veganen Bestenlisten mal herausgibt.
Ja, in den USA ist das natürlich stärker, da wird auch immer betont, wer sonst alles Veganer ist, von Paul McCartney bis Beyoncé. Und also um einfach zu zeigen, das sind schon Leute, die bringen was im Leben. Also das sind jetzt keine blassgesichtigen Loser,
sozusagen. Ne? Das haben Sie schön zusammengefasst, ein kleines Vorurteil. Ich habe bestimmt das Bild im Kopf und sofort knurrt im Magen. Bei knurrendem Magen kommen wir zum Stichwort Mangelernährung. Sie haben das gerade genannt, insbesondere Vitamin B12. Ja, da kann es zu Engpässen kommen, oder? Weil Vitamin B12 ist ja nur tierischen Ursprungs.
Genau, also bei Vitamin B12, da gibt es sozusagen keine Kompromisse. Es ist tatsächlich nur in tierischen Lebensmitteln, Produkten oder in Bakterien. Also früher, als wir alles noch nicht so gewaschen haben, das Gemüse und das Obst und immer noch ein bisschen Erde und Dreck mit dabei war, da hat auch ein vegan sich ernährender Mensch dadurch B12 bekommen. Aber heute ist das alles zu gut gewaschen.
Also weniger.
Weniger.
Ja, kann man den knirschenden Sand im Salat.
Genau.
Okay.
Nicht alle Menschen, aber in der Regel läuft die Mehrheit, der sich vegan ernähren, in einen Vitamin B12-Mangel rein. Und das Tückische am Vitamin B12-Mangel ist, unsere Vorräte reichen 2, 3, 4 bis 5 Jahre. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel jemand anfängt, sich vegan zu ernähren und sagt, ich brauche nichts, ich esse nur so, wie die Natur es gibt, und dann lässt er nach einem Jahr seinen Spiegel messen und sagt, ja, seht doch her, es ist alles normal, das heißt gar nichts. Man muss das wirklich weiter verfolgen, und ein B12-Mangel kann wirklich Nachteile haben. Der kann zu Blutarmut führen, zu schweren neurologischen Störungen. Und deswegen sage ich da bitte keine Kompromisse.
Das heißt, als klassisches Nahrungsergänzungsmittel?
Also, da gibt es Lutschtabletten, da gibt es Zahnpasta. Man kann sich auch einmal alle halbe Jahr oder Jahr eine Spritze vom Arzt geben. Also, jeder so, wie er es möchte. Also, es gibt viele Möglichkeiten, B12 zu ergänzen.
Wie oft soll man das kontrollieren dann?
Ja, also, ich würde schon empfehlen, das alle 1 bis 2 Jahre einmal testen zu lassen.
Gibt es andere Nährstoffe, die kritisch sind oder kritisch sein können?
Ja, also Kalzium, gerade bei Kindern, da muss man ein bisschen drauf achten. Da wäre also mein Tipp, auch beim Wasser zu schauen, dass man ein mineralreiches Wasser zu sich nimmt. Es gibt heute so ein bisschen den Trend, dass man sagt, je feiner das Wasser, also solche artesischen Bergquellen, desto besser. Aber diese Bergquellen, die haben ganz wenig Minerale. Also deswegen meine Empfehlung hier, so ein richtig schönes mineralreiches Wasser zu trinken, entweder sich zu informieren, was kommt bei mir aus der Leitung raus, ne? Das kann man ja erfahren, oder wenn man beim Getränkemarkt ist, dann einfach mal zu schauen, welches Wasser hat eigentlich wie viel Kalzium und welches wenig. Und drittens, wenn man eben pflanzliche Milch zu sich nimmt, was ich auch gut finde, aber dann bevorzugt die, wo Kalzium zugegeben ist.
Also Vitamin B12, Kalzium. Wie ist es mit Eisen?
Eisen ist in der Regel überhaupt gar kein Problem, weil wir haben durch unsere heutige Lebensform, auch bedingt durch das häufige Übergewicht, eher einen Eisenüberschuss. Also die Mehrzahl der Menschen profitiert heute, wenn weniger Eisen da. Eine Ausnahme sind Frauen, die eine sehr starke Regelblutung haben. Gut, und wenn sowas vorhanden ist, so ein Befund, dann denke ich, dann sollte man sowieso vielleicht für eine gewisse Zeit ein Eisenpräparat einnehmen und das mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin absprechen. Ja, und dann Jod ist manchmal ein Problem, aber übrigens auch für Mischköstler, also nicht nur für Veganer. Da empfehle ich einfach immer ein jodiertes Speisesalz zu verwenden, dann ist das Thema auch abgeräumt.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es so relativ übersichtlich an Nährstoffen, wo man so ein bisschen das Auge drauf werfen sollte.
Eigentlich ist für mich nur B12 das Hauptthema, Calcium noch ein bisschen, und der Rest ist wie bei der anderen Bevölkerung auch. Und eben das große Vorurteil, die große Diskussion, dass man mal sagt, ein Proteinmangel könnte entstehen, das ist wissenschaftlich gesehen Quatsch, weil wir nehmen eher alle zu viel Protein zu uns.
Ich finde schön, dass Sie das immer einfach so direkt sagen, das ist einfach Quatsch.
Ja.
möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Also es spricht eigentlich aus medizinischer Sicht nichts gegen eine vegane Lebensform.
Nein, wirklich, wirklich gar nicht.
Wenn ich mich jetzt auf vegane Ernährung umstellen möchte, wie gehe ich das am besten an? Man sollte ja nicht vielleicht von heute auf morgen den ganzen Kühlschrank leerräumen, Eier, Milch, Wurst, Käse, grundsätzlich Milchprodukte verbannen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man es sukzessive angeht, fällt es einem vielleicht ein bisschen leichter, weil das ist ja auch eine Umstellung, das darf man ja auch nicht unterschlagen.
Es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Also wenn jetzt jemand wirklich, sagen wir, jeden zweiten Tag Fleisch oder Wurst isst und viel Käse isst und man sich umstellt, dann ist das schon eine Mordsveränderung. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man am Anfang Blähungen bekommt oder Verdauungsstörungen, wenn man so viel Gemüse und so viel Ballaststoffe, die man dann zu sich nimmt, als Pflanzchen, gar nicht verträgt. Und es kann schon auch sein, das weiß ich auch von mir selber, dass man schon eine gewisse Weile die anderen Lebensmittel vermisst. Also ich komme ja aus Schwaben, aus Süddeutschland, wo man Wurstspezialitäten verschiedenster Art genießt. Und das war schon so, dass ich mir am Anfang schwer tat. Aber ich wollte das eben auch aus ethischen Gründen, auch aus gesundheitlichen Gründen und habe das dann eigentlich auch Stück für Stück gemacht. Also erstmal hatte ich den Sonntagsbraten noch belassen und dann begann das, wenn man sich umstellt, dass einem das aber auch irgendwann gar nicht mehr so sehr schmeckt. Mhm. Und das ist natürlich die einfachste Form dann. Also nicht am Anfang nur Verzicht und Askese zu haben, das macht uns allen nicht Spaß, sondern am Anfang erstmal ein Stück gehen, sich umstellen und dann schauen, wie sich's weiterentwickelt. Und da ist vielleicht auch dann der Platz, ich werde oft gefragt, was ist denn mit diesen ganzen Fleischersatzprodukten, mit diesen Sojaschnitzeln und den Würstchen und so, und denke ich mir, das ist eine Überbrückungshilfe. Mhm. Es ist jetzt sicherlich nicht das Ziel, dass man dann sich umstellt und jeden Tag Tofu-Würstchen und Sojaschnitzel und Lupinenschnitzel mit Ketchup verzehrt. Ja. Aber es kann am Anfang helfen, weil wir sind es ja so gewohnt, da haben wir so einen Teller, ne? Und da ist, wie es auch ja so gibt, ja dieses Wort Sättigungsbeilage
und Fleisch.
Und da muss da irgend so ein frittiertes Stück irgendwie liegen, ne? So ein dunkelbraunes. Ja, und da, das kann manchmal das erleichtern, wenn man sagt, ja, da liegt ja immer noch dieses dunkelbraune frittierte Stück. Und wenn man ehrlich ist, finde ich, ist der geschmackliche Unterschied zwischen diesen neueren Ersatzprodukten und dem normalen Schnitzel oder einem normalen Burger, der ist so gering. Also,
ich glaube, es ist auch eher dieses Gefühl, dass was frittiert ist, was schön fettig ist. Oder,
genau, ne? Das ist diese fettig, Geschmacksqualität, salzig. Umami. Ne? Das, also dieses heiß frittierte, da verändern sich dann die Proteine und das... Das ist, was wir Menschen auch an diesem Grillduft so attraktiv finden. Das ist tief in uns verwurzelt. Und deswegen ist es manchmal okay. Also bei mir kommt es auch einmal im Monat in die Pfanne. Aber es sollte halt nicht jeden Tag passieren. Ich würde übrigens nur eine Sache unbedingt erwähnen wollen. Also laktovegetarisch ist schon auch eine sehr, sehr gesunde Ernährung. Und man kann die noch gesunder machen, wenn man einfach darauf achtet, die Menge zu reduzieren. Und wenn man Milchprodukte verzehrt, einfach wirklich immer auf Bio und regionale Qualität zu achten. Also bei Milch und Milchprodukten ist das ganz Entscheidende.
Ich glaube, Käse wäre meine größte Achillesferse. Das würde ich doch dann auch schon sehr vermissen, weil ich fürchte, Seidentofu kann keinen vernünftigen Camembert ersetzen.
Und das ist ja auch das Problem, warum in Frankreich die vegane Ernährung sich nicht so stark verbreitet. Ja, Käse ist ein Problem, aber auch ich arbeite dran.
Wollen wir das als Schlusswort nehmen?
Vielleicht.
Vielleicht, aber gut. Ich glaube tatsächlich, ein Schlusswort ist, was ich denke, es gibt jetzt ja auch viele vegane Restaurants und was mir dann da nicht gefällt, ist, dass ich dann eben tatsächlich sowas wie Gulasch auf vegan bestellen kann. Und das finde ich eigentlich nicht den richtigen Weg, weil ich möchte ja nicht dasselbe essen. Ich glaube, es macht auch Spaß, dann neue Rezepte zu entdecken, ob das die asiatische Küche ist oder die indische Küche. Aber jetzt das Alte zu bewahren und so zu tun, als würde ich immer noch einen Gulasch auf dem Teller.
Nein, da bin ich auch voll bei Ihnen. Also das halte ich auch für nicht sinnvoll, zu sagen, Gulasch vegan oder Lyoner vegan, weil weil da glaube ich einfach ein bisschen globaler, weltoffener zu denken und zu schauen, es gibt ja köstliche, vegane, pflanzliche Gerichte überall, ne? Von wer nach Asien, Indien, China, Vietnam, Thailand, in Afrika, also überall gibt es tolle Gerichte. Wir sollten uns da inspirieren lassen und jetzt nicht versuchen, die vegane Currywurst da zu etablieren. Das halte ich auch für einen Holzweg.
Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für das Gespräch und
ja, sehr gerne.
Wünsche guten Appetit.
Ja, genau, Ihr Magen hat ja geknurrt, da wird jetzt ein leckeres pflanzliches Gericht dann gleich zugeführt.
Das Birchermüsli wartet auf mich.
Ach, das ist doch schön.
Ja, ich hoffe, wir konnten euch und Ihnen mit diesem Podcast die vegane oder zumindest die pflanzenbasierte Ernährung wieder ein Stückchen näher bringen. Wer noch mehr ins Thema einsteigen möchte, wird natürlich in allen Reformhäusern professionell und persönlich beraten, denn, das darf an dieser Stelle auch einfach nochmal wiederholt werden, das Reformhaus hat sich von Anfang an die Spitze dieser Bewegung gesetzt und ist bis heute das Fachgeschäft für vegetarische und vegane Ernährung. Eine interessante Sammlung an Artikeln dazu findet man übrigens auch im Netz auf der Reformhaus-Seite unter reformhaus.de/vegan-leben. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.